Deswegen heißt unser Titel heute auch Gott arbeitet für uns. Ja, so toll, dass wir... Ja, Halleluja. Ja, Gott arbeitet für uns. Und zwar wirklich für uns. Er möchte für uns eintreten. Er ist schon für uns eingetreten. Ne? Jesus hat schon alles getan. Er hat gesagt am Kreuz, es ist vollbracht. Und er hat schon alles getan. Und er macht es auch weiter für uns. Ela hatte bei der Pastorenfortbildung ein schönes Bild. Und zwar gibt es diese Bibelstelle und es gibt es auch als Bild. Habt ihr bestimmt alle schon mal gesehen. Wenn Jesus in den Himmel aufgenommen wird, wie er seine Hände segnend ausstreckt über die, die vor ihm stehen. Und da gibt es auch diese Bibelstelle, ich meine, steht bei Lukas, dass er die Jünger gesegnet hat und dann segnend in den Himmel aufgefahren ist. Und dass Jesus heute noch im Himmel seine segnenden Hände über uns ausstreckt. Also es ist keine einmalige Geschichte, sondern Jesus ist segnend in den Himmel aufgefahren und er segnet uns fortwährend mit allen Reichtümern des Himmels, mit jeder Kraft und Macht, die aus dem Himmel kommt. Und das ist so ein wunderbares Bild, ne? Auch in dem Gott arbeitet für uns. Jesus sitzt alle Zeit zur Rechten des Vaters und betet für uns und segnet uns und streckt seine Hände über uns aus. Halleluja. Ja, und bei uns ist es oft so, wir versuchen, das, so wie Paulus schon gesagt hat, ne, wir versuchen das Gute zu tun und trotzdem findet das Böse so oft einen Weg. Ne? Das soll jetzt keine Entschuldigung oder keine Ausruhen sein, aber ich glaube, wir alle kennen das irgendwie, dass wir das einfach wie streng versuchen, aber trotzdem immer wieder passieren Dinge, die einfach nicht gut sind, die wir gar nicht wollen. Und trotzdem passiert es. Es mangelt oft nicht an Anstrengung, sondern einfach an der Offenbarung, einfach an dem Leben im Heiligen Geist. Und die Offenbarung kommt nicht von uns selbst, sondern wir empfangen die Veränderung durch eine ehrliche und vollständige Übergabe an Gott. Da, wo wir uns wirklich in allem an den Herrn übergeben. Unser ganzes Leben, alle unsere Wünsche, alle unser Essen, wo wir das wirklich Gott hinlegen, sodass er in uns und an uns und mit uns wirken kann, da geschieht dann auch diese Veränderung. Da kommt das neue Leben. Und nicht mehr lebe ich, heißt es, sondern Christus lebt in mir. Ne? Wir finden es in Galater 2, Vers 20, da heißt es, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Und was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich finde, das ist eine der wichtigsten Bibelstellen überhaupt, wo drin steht, dass nicht mehr wir leben, sondern wir sind mit Christus am Kreuz gestorben. Deswegen feiern wir Abendmahl, deswegen gedenken wir da immer wieder dran, wie wir mit all unserer alten Natur, mit unserer sündigen Natur mit Jesus gestorben sind und jetzt auferstanden sind zu einem neuen Leben hat Jesus uns auferweckt. Und das ist so wichtig, dass wir das unser Leben bestimmt, dass wir uns immer wieder darauf zurückziehen, dass wir mit Jesus am Kreuz gestorben sind. Und jetzt im Glauben das Leben, was Jesus, wir führen das Leben, das Jesus für uns hingegeben hat, führen wir jetzt in seinem Sinn weiter. Ne? Wir sind die Kinder, die Söhne und Töchter Gottes und wir leben jetzt das Leben von Jesus hier weiter, was er für uns aufgegeben hat. Vielleicht kennt jemand von euch die Geschichte von Elia, als diese Hungersnot war. Es gab eine Hungersnot in Israel und Gott schickte Elia nach Zapat zu einer Witwe, die sich um ihn kümmern sollte. Habt ihr bestimmt alles schon mal gelesen? So, genau. Elia bei der Witwe in Zapat, das findet ihr im 1. Könige im Kapitel 17. Und da kam Elia jetzt zu dieser Witwe, ne, und Gott sollte eigentlich schon zu dieser Witwe gesprochen haben. Elia kommt zum Stadtrand, er trifft diese Witwe, die da tatsächlich gerade am Wasser schöpfen war und sagt zu ihr, dass sie erstmal ihm Wasser schöpfen soll und das macht sie auch, ne, und sie kennt ja den Propheten nicht, sondern sie schöpft dann Wasser für ihn. Und dann sagt Elia, Sohn, jetzt mach mir doch bitte was zu essen. Ja, und dann sagt die Witwe, nein, wir haben nichts mehr zu essen. Ich habe hier noch, das ist der ganze Rest, den ich habe, noch ein bisschen Mehl, ein bisschen Öl. Das reicht noch genau für eine Mahlzeit für mich und für meinen Sohn. Und dann werden wir uns hinlegen und werden sterben, ne? Weil dann haben wir nichts mehr zu essen. Also sie hatte gerade noch wirklich für einmal zu essen. Und der Prophet sagte ihr, gut, dann geh hin und mach erst mir was zu essen. Und dann esst ihr und was auch immer dann passiert. Ne? So, legt euch hin und sterbt oder was auch immer. Also die Witwe war wirklich am Ende ihrer Kräfte. Und sie bereitete ihr letztes Essen vor, um danach zu sterben. Könnt ihr euch vorstellen? Stellt euch die Verzweiflung vor, was so jemand hat. Na, du weißt, du hast jetzt gerade noch das eine hier und danach ist Ende, danach ist vorbei. Und es ist auch nicht in Sicht, dass noch irgendwas Neues kommt. Wie gesagt, es war eine Hungersnot im ganzen Land. Ne? Und sie, wenn man weiß, ich habe für mich und mein Kind noch einmal zu essen und danach nichts mehr. Ne? Müsst ihr euch mal vorstellen. Und da hat Gott den Prophet Elia und bittet sie um das Unglaubliche, nämlich gib mir das Letzte, was du hast. Ja, der Prophet kommt und sagt dir, gib mir das Letzte, was du hast. Menschlich gesehen ist es ihre letzte Chance. Ne? Sie hat ihre letzte Chance für Gott, für den Propheten aufgegeben, was sie, das Letzte, was sie hatte, und Gott konnte sie versorgen. Ne? In dem Moment, wo wir das Letzte, was wir haben, für Gott aufgeben, wie diese Witwe, ne, die gesagt hat, okay, ich vertraue jetzt und es ist eigentlich auch egal, es ist sowieso das Letzte, was tut's. Ne? Wenn ich es jetzt dem Propheten gebe, dann sterben wir 3 Stunden früher, wenn ich selber esse, sterbe ich 3 Stunden später. Was soll's, ne? Also, es ist oft so, was auch Gott von uns möchte. Wir empfangen das Leben oft erst in den Lebensbereichen, in denen wir bereit sind, dass wir es Gott übergeben. Wenn wir anfangen, das, was wir haben, was wir meinen, was unser ganzer Halt ist, was wir jetzt noch brauchen, um jetzt hier durchzukommen, um das zu überleben, um dieses, ne? Wenn wir anfangen, diese Dinge Gott hinzugeben, wenn wir anfangen, das wirklich Gott zu übergeben, und dann, ja, es rettet uns jetzt auch nicht mehr. Ich sage immer, ne, die letzten 5 Euro retten mich nicht, kann ich es auch jemand anders geben. Wenn ich danach sowieso nichts mehr habe, dann war es dann auch egal, ne? Und so ist es auch hier. Gott sagt, gib das Letzte, was du hast, gib es mir. Ne? Gott kommt und sagt, gib es mir und ich kann was daraus machen. Ich kann mehr daraus machen. Ich kann was Neues davon machen. Ne? Gott möchte was Neues machen in unserem Leben. Aber dazu ist es einfach so wichtig, dass wir ihm das Alte geben. Ne? Das, was uns, wo wir denken, wo unsere Rettung liegt. Wo wir denken, ne, was uns jetzt noch über Wasser hält, was uns jetzt noch durchbringt, was uns heute noch irgendwie. Und Gott sagt, lass es los. Ne? Gott möchte einfach von uns haben, dass wir die Dinge loslassen und dass wir es ihm überlassen. Ja. Halleluja. Also wir empfangen das Leben in den Lebensbereichen, in denen wir bereit sind, sie Gott zu übergeben. Und nicht da, wo wir festhalten, sondern wo wir loslassen und Gott lassen. Ne? Maria Breen hat so ein schönes Buch geschrieben, das heißt Lola Gola, loslassen, Gott lassen. Ne? Wir lassen die Dinge los und wir geben es dem Herrn hin und wir schauen, was der Herr tut. Und wenn wir das loslassen, was wir haben, dann kann Gott uns das geben, was er hat. Uns braucht dazu einen Schritt des Glaubens. Ne? Es ist wichtig, dass wir unserem Vater im Himmel, dass wir Gott vertrauen. Und so kommt dann das, was Gott vorbereitet hat in unser Leben. Und wir entscheiden uns, dem Herrn voll und ganz zu vertrauen, auch wenn wir den Ausweg noch nicht sehen, ne? Auch wenn wir nicht wissen, wie es weitergeht. Die Witwe wusste nicht, wie es weitergeht, als sie für Elia das Brot gebacken hat und hat es ihm gegeben, dass er es isst. Überleg mal, du hast nichts mehr. Ne? Du machst das Letzte, was du hast, und dann gibst du es dem anderen und dann guckst du dem zu, wie er es aufisst. Ich so, wow. Aua, genau, Halleluja. Also Vertrauen in Gott bedeutet nicht die Abwesenheit von Kämpfen, sondern der Glaube verspricht uns kein problemloses Leben, sondern es kann erstmal wehtun zu glauben. Ne? Es kann erstmal, also es ist auf jeden Fall sehr herausfordernd, ne? Wie wir jetzt gerade an der Geschichte von Elia sehen und der Witwe, ne? Wie herausfordernd das wirklich ist zu glauben, wenn Gott sagt, jetzt lass das los, was du hast, komm aufs Wasser, komm, jetzt gehen wir mal gemeinsam übers Wasser, ne? Und dann ja. In Johannes 16, Vers 33 heißt es dazu, dies alles habe ich euch gesagt, damit ihr durch mich Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt, aber lasst euch nicht entmutigen, ich habe diese Welt besiegt, ich habe diese Welt überwunden. Ja? Also da, wo wir Angst haben, Gott hat die Welt, Jesus hat die Welt schon überwunden. Jesus hat all dieses, wo wir noch Angst haben, hat er durchgetragen. Er war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Wenn wir uns das mal wirklich in Gedanken durchgehen, was es heißt, dass Jesus im Gehorsam bis zum Schluss gegangen ist und dann alles andere uns erworben hat. Was ich vorhin gesagt habe, die Angst geht, aber Jesus bleibt. Der Hunger geht, aber Jesus bleibt. Die Krankheit geht, aber Jesus bleibt in Ewigkeit. Der Sieg, den Christus uns anbietet, ist nicht die Abwesenheit von Problemen, sondern die Kraft, die Probleme zu bewältigen. Jesus hat uns kein Leben ohne Kämpfe versprochen, aber er hat uns versprochen, dass er an unserer Seite ist. Und ich glaube, das ist der wichtigste Punkt. Wir denken immer, wenn wir glauben und so, und dann passiert uns nichts und dann ist alles hübsch und alles schick und dann kommen wir da durch ohne Probleme und so. Aber das hat Gott nie versprochen. Und Jesus hat nie gesagt, ihr werdet keine Probleme haben. Er hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage. Ich gehe mit euch da durch. Wenn ihr im Wasser seid, dann wird euch das Wasser nicht überfluten. Oder wenn ihr im Feuer seid, dann wird euch das Feuer nicht verbrennen. Aber er hat nie gesagt, dass kein Feuer oder kein Sturm kommt. Und das ist so wichtig, dass wir es wissen und dass wir jeder eine eigene Verbindung zu Jesus haben. Das Erste, was man mir gesagt hat, als ich gläubig geworden bin, du brauchst eine eigene Verbindung, du musst einen eigenen Kontakt haben, du musst Jesus kennen. Du musst nicht jemanden kennen, der Jesus kennt, du musst nicht jemanden wissen, sondern du musst Jesus kennen, du brauchst diese feste Verbindung zu ihm. Du brauchst diesen festen Kontakt durch Gebet, durch Anbetung, durch Lobpreis, auch durch die Gemeinschaft, klar, aber trotzdem, die Gemeinschaft alleine setzt auch den eigenen, ersetzt das nicht. Ne? Wir müssen zusammenkommen, damit wir uns gegenseitig ermutigen und stärken und damit wir nicht so leicht vom Feind überwältigt werden, indem wir einfach auch aufeinander Acht haben, aufeinander aufpassen, füreinander eintreten, uns unterstützen und so weiter. Aber trotzdem muss jeder die eigene Beziehung zu unserem Herrn haben, nur so können wir überleben, nur so kommen wir durch. Also der Sieg, ich lese es nochmal vor, der Sieg, den Christus uns anbietet, ist nicht die Abwesenheit von Problemen, sondern die Kraft, die Probleme zu bewältigen. Also Gott gibt es nicht immer das, was wir denken, aber er gibt uns das, was wir wirklich brauchen. Er gibt uns das, was wir brauchen, um heile zu werden. Er gibt uns das, was wir brauchen, um frei zu werden. All diese Dinge, das ist das, was Gott uns geben möchte. Und es sieht oft anders aus als unsere Vorstellungen. Aber Gott hat sein Werk in unserem Leben nicht beendet. Wenn man denkt, mir vielleicht, mit mir kann Gott nichts mehr tun oder vielleicht möchte er auch mit mir nichts mehr tun oder das sieht jetzt alles so finster aus. Aber glaub mir, Gott hat sein Werk in seinem Leben noch nicht beendet, sondern er führt es fort. Er möchte uns in die Freiheit bringen, er möchte uns ans Ziel bringen. Ja, und wenn wir zu ihm kommen, dann kommt er uns entgegen und das ist so wichtig. Und der gleiche Gott, der Wasser in Wein verwandelte, der die Menschenmassen mit 5 Broten und 2 Fischen satt gekriegt hat und der Lazarus von den Toten auferweckt hat, der ist auch an unserer Seite. Ne? Der lebt auch in uns durch seinen Heiligen Geist. Der ist an unserer Seite. Jetzt fragen wir vielleicht, wie kann ich glauben, wenn um mich herum alles zusammenbricht? Ne? Oft haben wir so den Eindruck, gerade bricht hier alles zusammen. Irgendwie tut mir das weh oder das geht gerade kaputt oder die Rente kommt nicht passend oder irgendwas anderes kommt nicht passend oder was auch immer. Ja, also wie kann ich nur, wenn ich nur geschlossene Türen und eine Last sehe, die unerträglich scheint. Und gerade dann ist der Glaube an Gott mehr wert als alles andere. Weil gerade dann, wenn wir dann in die enge Beziehung mit Jesus kommen, dann kann er uns aufbauen, kann er uns schützen, kann er uns Gnade schenken. Wir wissen, dass Gott bereits in der Zukunft ist, vor der wir Angst haben, ne? Weil Gott ist ewig. Gott sieht den Anfang und er sieht das Ende. Und wir haben vielleicht noch Angst vor der Zukunft, ne? Aber Gott ist schon da. Bis wenn wir ankommen, ist Gott schon da, war Gott schon da und hat die Dinge schon vorbereitet für dich und für mich. Ja? Das ist so toll. Gott, der in der Zukunft ist, der schon für uns arbeitet und der den Weg schon vorbereitet hat, der den Weg schon eben macht, ne, der die Pfade ebnet und Versorgung schafft, wo wir noch nichts sehen. Da, wo wir noch nichts sehen, da hat Gott schon gewirkt und hat Gott schon vorbereitet. Da hat er schon andere Menschen vorbereitet. Da hat er schon Situationen vorbereitet, ne? Als Jesus die Jünger losgeschickt hat und hat gesagt, geht da hin und ihr werdet da einen Esel finden und auf dem Esel kann ich nach Jerusalem reiten, ne? Und die Jünger werden auch gedacht haben, naja, gut, die hatten schon ein bisschen Erfahrung mit dem Herrn, sie kannten schon seine Dinge so. Und er hat gesagt, geht vor, ne? Da ist ein Obergemacht, der wartet schon, sagt dem, hier möchte der Herr sein feiern. Ne? Und die Leute finden diese Vorbereitung, und so ist es auch bei uns, wir finden diese vorbereiteten Wege, wenn wir auf den Herrn hören und wenn wir ihm vertrauen, dann können wir diese Dinge entdecken. Ne? Das ist, ja. Und über dem Schmerz steht ein Gott, der größer ist und der alles unter Kontrolle hat. Das dürfen wir nie vergessen. Auch wenn man, also Gott ist kein Gott Kontrolle, sodass er uns kontrolliert. Ne? Er ist nicht die Polizei oder so. Also er hat keinen Kontrollgeist oder irgendwas, wo er uns kontrollieren will. Aber er hat trotzdem die Dinge unter Kontrolle, weil er weiß es schon, er kennt schon und er sieht es schon. Und unsere Aufgabe ist es, seinen Weg zu finden. Ja, wenn wir seinen Weg finden, dann können wir auch in diesen Dingen wandeln, dann können wir auch diese Dinge finden, erleben. Und der Herr ruft uns immer auf das Wasser. Also wenn uns der Herr aufs Wasser ruft, das heißt immer, ihm zu vertrauen. Ne? Uns nicht auf unsere eigenen Fähigkeiten, auf das, was wir noch haben, das letzte bisschen Mehl oder das letzte bisschen Öl, ne? Was uns jetzt noch durchtragen muss bis ans Ende. Wenn wir darauf vertrauen, dann sind wir wirklich arm dran. Weil dann ist nichts mehr, da haben wir keine Hoffnung mehr, da hast du keine Hoffnung mehr auf Besserung, keine Hoffnung mehr auf Änderung, weil du guckst nur noch auf das bisschen, was du hast. Also, und solange du nur auf das bisschen guckst, was du hast, was soll sich denn verändern, wo soll dann noch was herkommen, was soll sich da tun? Deswegen ist es so wichtig, dass wir auf den Herrn vertrauen. Wenn er die drei im Teuer, mal ist unser Weg. Mal ist es die grüne Aue, ne? In Psalm 23, mal ist es die grüne Aue oder das frische Wasser, mal ist es aber auch das finstere Tal. Ne? Aber Gott ist immer bei uns, er geht immer mit uns. Genau, wir haben es heute hier so schön dekoriert, ne? Der Hirte mit den Schafen, ne? Mal, hier ist die grüne Aue, ne? Bei dem Herrn ist die grüne, aber manchmal ist es trotzdem finster, ne? Und der Kampf tobt um uns herum und wir denken, Mensch, aber der Herr ist bei uns, ne? Sein Stecken und Stab trösten uns, weil der ist da und das ist unser Trost, dass der Herr da ist, dass er weiß, wie es geht und er bringt auch wieder ans Licht. Wenn ihr die Geschichte mit den drei im Feuerofen kennt, beim Propheten Daniel, ne? Die Schadrach, Meschad und Abednego, ne, die wurden, die sollten sich niederknien, sollten den König damals anbeten und sie haben gesagt, nein, wir werden dich nicht anbeten, ne, wir beten nur unseren Gott an. Und daraufhin wurden die alle drei in den Feuerofen gesteckt und sollten da drin verbrennen als Strafe, dass sie ihrem Gott treu geblieben sind und nicht den König angebetet haben. Ja, also sie sollten durch das Feuer getötet werden und sie wurden nicht verbrannt, sondern der Herr war bei ihnen und hat sie bewahrt und sie wurden gerettet. Ne? Also Gott hat sie nicht aus dem Ofen rausgenommen. Ne? So und so nimmt Gott uns auch oft nicht aus dem Feuer raus. Ne? Sondern genau wie die drei im Feuerofen, Gott ist reingekommen in die Situation. Ne? Er ist zu ihnen gekommen und hat sie im Feuer, hat er sie bewahrt. Ne? Wir würden alle denken, oh Gott, hol mich aus dem Feuer raus. Ne? Aber manchmal ist das Feuer auch gut für uns, ne? So wie Holz und Stroh verbrennen müssen, ne? Wie manche Werke einfach verbrennen müssen, die nicht gut waren. Oft Werke im Leben war vielleicht gut gemeint, aber nicht gut gemacht oder war, ne? Wie auch immer. Gott hat es halt anders gesehen, als wir denken, Mensch, das ist doch super, machen wir alles für den Herrn. Der sagt, ja, das ist, da müssen wir jetzt was ändern. Und so müssen wir manchmal einfach durch dieses Feuer auch durch und wir denken, boah, was ist das hier, wie komme ich hier lebend raus, aber der Herr ist dabei, ne? Der Herr ist mittendrin, deswegen ist einfach wichtig, dieser enge Kontakt, den wir mit dem Herrn haben. Also Gott hat sie nicht aus dem Ofen geholt, sondern er ist in ihre Situation gekommen und er war bei ihnen und er hat sie bewahrt, ne? Genau. Andere Geschichte ist Petrus. Petrus hatte genug Mut, das Boot zu verlassen. Ne? Ihr kennt das, der Sturm, ne? Das Boot fährt übers Wasser, die Jünger haben Angst und Jesus kommt übers Wasser gelaufen. Und Petrus sieht ihn und sagt, Herr, wenn du das bist, dann lass mich zu dir kommen. Ne? Und Jesus sagt, komm, wenn du das willst, ne, dann komm. Und Jesus steigt aus dem Boot und guckt auf den Herrn und macht ein paar Schritte. Und das aber, naja, als er dann auf das Wetter guckt und auf alles andere, hat er dann doch Angst bekommen. Und er ist, was ich interessant finde, er begann zu sinken. Also wenn ich ins Wasser gehe, dann gehe ich einfach unter. Dann bin ich weg. Und da beginnt man nicht zu sinken. Ne? Aber da das ja auch im Hinblick auf unseren Glauben eine Geschichte ist, manchmal ist es so, ne, wir starten richtig mit Glauben, alles super, ne? Wir vertrauen dir, Herr. Und dann so nach und nach, dann dauert es doch ein bisschen länger und es tut noch ein paar Tage weh und es ist vielleicht nicht gleich weg oder die Versorgung kommt nicht gleich, das Geld, was wir brauchen, kommt sofort oder die Menschen sind nicht sofort zu uns, um uns herum und dann beginnt unser Glauben zu sinken. Ne, wir fangen stark an und plötzlich geht es immer so ein bisschen flacher, immer ein bisschen weiter runter. Und ich glaube, das ist genau das, was Petrus hier erlebt hat. Ne? Erst stark raus aus dem Boot und aufs Wasser und zack. Und auf einmal doch Stürme und es ist immer noch stürmisch und es ist nicht sofort weg. Ja, und der Lärm um uns herum und die Umstände und alles, was so ist und der Gegenwind, mit dem wir so bekommen, ne, die Leute sagen dir auf einmal, ach, was willst du denn? Kannst du nicht nur glauben, du musst auch noch dies machen, musst auch noch eine Versicherung haben und musst auch noch zum Arzt gehen und musst noch das machen und jenes machen. Und dann sagst du, ja, Mensch, irgendwie, die haben ja auch recht, ne? Und so funktioniert es ja auch überall. Und so fängt er an, dein Glauben langsam sinkt er ab, ne? Und irgendwann, wenn wir nicht aufpassen, sind wir wieder genau in dem Alten und unser Glaube ist am Boden. Aber Jesus möchte, also dieser Zweifel zieht uns einfach nach unten. Erst fangen wir vertrauensvoll an und dann kommen so die Geschichten um uns herum. Und der Zweifel fängt an, uns runterzuziehen. Da heißt es in Jakobus 1, Vers 6, erbitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ne? Und wir, also gar nicht zu zweifeln, ist utopisch. Ich habe letztens von Yonggi Cho gehört, der hat gesagt, ein Zitat von ihm, er hat gesagt, wenn du nicht zweifelst, bist du kein Mensch. Also Zweifeln gehört zum Menschen dazu. Ne? Also wir können nicht einfach alle Zweifel ausblenden und sagen, aber jetzt zweifle ich nie wieder, weil es werden immer Situationen kommen. Aber es ist eine Entscheidung. Ne? Wir müssen uns entscheiden. Glaube ich dem Zweifel oder glaube ich an Gott? Ja? Und wenn ich an Gott glaube, bleibe ich im Glauben. Und wenn ich an den Zweifel, dann gehe ich halt in den Zweifel und der Glaube geht weg und Gott kann uns nichts mehr tun. Weil, ja, denn wir zweifeln gleich an der Meereswoge und dann sind wir immer so hin und her geworfen. Einmal bist du oben auf der Welle und dann bist du wieder unten im Wellental, ne? Und das Wasser schwappt wieder über dir zusammen und so. Also jeder Mensch zweifelt mehr oder weniger oder immer mal wieder. Ne? Das kann man nicht ausschließen. Das bleibt nicht weg. Das ist normal. Aber es ist eine Entscheidung. Ne? Ich sage es nochmal. Höre ich auf meine Zweifel oder höre ich auf Gottes Wort? Ja? Das ist das, worauf es ankommt. Wir sehen, okay, jetzt es ist nicht einfach und wir sehen das, aber wir entscheiden uns, dem Wort Gottes mehr zu vertrauen. Ne? Wir entscheiden uns, dem Wort Gottes treu zu bleiben. Und so bleibt auch die Kraft Jesu in uns. In dem Moment, wo wir zweifeln, verabschieden wir uns von der Kraft Gottes. Und in dem Moment, wo wir sagen, Herr, ich möchte dir weiter vertrauen, dann bleibt diese Kraft in uns und sie tritt uns durch. Der Herr ist bei uns. Ne? Also, lasst uns nicht zweifeln, sondern weil der Zweifel zieht uns nach unten und der Glaube zieht uns nach oben zum Herrn. Aber wir müssen natürlich wissen, was wir glauben. Da müssen wir den Herrn kennen. Damit müssen wir Beziehung mit dem Herrn haben. Wir müssen sein Wort kennen. Weil wenn ich das Wort Gottes nicht kenne, worauf will ich meinen Glauben stützen? Ich brauche ja was, ein Fundament. Ne? Der Herr ist unser Fundament. Das Wort Gottes ist unser Fundament für unseren Sieg im Leben. Das ist das, wie der Herr uns durchbringt. Ja. Also entscheide dich für das Wort Gottes. Ne? Wir sehen das, es kommen Zweifel, du hast Situationen, oh, wie soll das funktionieren, weiß ich jetzt noch nicht, keine Ahnung, weiß noch nicht, wie es morgen weitergeht, was da morgen passiert, wenn ich in irgendeinem eine Herausforderung habe, wenn ich zum Amt muss, vielleicht Volks oder sonst irgendwas, ich weiß nicht, wie es wird, aber Herr, ich sag dir, ich vertraue dir, du weißt schon, wie es wird, weil du bist schon da, du kennst die Situation schon und du bist der Herr, der die Herzen verändert und der das alles lenkt und der das alles unter Kontrolle hat. Und wenn wir uns auf dieser Seite stellen, dann kann Gott die Dinge für uns tun. Also entscheide dich für das Wort Gottes. Was hat Jesus getan? Er hat Petrus nicht ertrinken lassen. Ne? Als Petrus sein Glaube gesunken ist, er hat ihn nicht ertrinken lassen, sondern Jesus hat ihm die Hand gereicht und hat ihn herausgezogen auf dem Wasser. Und in dem Moment waren sie beide im Boot und beide waren in Sicherheit. Ja? Und so will auch der Herr uns nicht ertrinken lassen. Also Jesus wartet nicht, bis du untergegangen bist und das Wasser über dir zusammengeschlagen ist, sondern er reicht uns die Hand und zwar rechtzeitig. Jesus möchte auch unsere, möchte auch deine und meine Hand halten, weil er weiß, dass wir müde sind. Ne? Der Herr weiß, dass wir müde sind, dass die Wellen zu hoch sind und er weiß, dass das Wasser bereits bis zum Hals steht. Jesus kennt unsere Situation. Ne? Er ist nicht irgendwie weit weg und kriegt es nicht mit, sondern er ist ja bei uns. Aber er ist da und er hält uns auch. Ne? Jesaja 41, Vers 10: Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Sei nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ja, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Ne? Und die rechte Hand von Gottes Gerechtigkeit ist Jesus. Das ist Gottes rechte Hand. Ne? Jesus sitzt zur Rechten des Vaters. Und er hält uns. Und es spielt keine Rolle, wie sehr wir denken oder fühlen, was wir versagt haben. Manchmal denken wir vielleicht, jetzt haben wir Fehler gemacht, ne, und jetzt wieder gesündigt zum 100. Mal, dieselbe Sünde vielleicht oder denselben Fehler oder dieselben. Es spielt keine Rolle, was wir denken oder wie wir fühlen oder wie wir denken, dass wir versagt haben. Nein, wahrscheinlich haben wir versagt, wir alle versagen immer wieder. Brauchen wir uns keine Illusionen hingeben. Es wird weniger, es wird besser, wir lernen Gott besser kennen, wir fallen nicht mehr in so viele Löcher, ohne Frage. Aber ich glaube nicht, dass wir bis zum Ende nicht immer wieder dieses Versagen haben. Aber Gott hat seine Hand zu uns ausgestreckt und er ist bereit, uns aufzurichten. Ja, also lasst euch nicht davon blenden, wenn der Teufel euch einredet, oh, du hast versagt, du hast wieder einen Fehler gemacht, das war wieder nicht gut. Der Herr ist für all diese Fehler, hat er am Kreuz getragen. All das hat er am Kreuz auf sich genommen, damit wir frei sind davon, damit wir einen freien Zugang zum Vater haben. Und wir sollen diesen freien Zugang zum Vater nutzen. Wir sollen ihn, ne, wir sind Kinder, die ihren Vater besuchen. Es ist nicht, der Vater sitzt nicht da und denkt so, das kann ich jetzt mit dem nichts mehr anfangen. Mit der, die hat jetzt schon wieder das gemacht, das ist, kann ich nichts mehr mit tun. Nein, der Vater möchte mit uns. Deswegen ist Jesus gekommen, weil der Vater mit uns Gemeinschaft haben will. Deswegen hat er seinen Sohn gekreuzigt, damit wir eine offene Tür haben, damit wir ein offenes Ohr haben, damit wir im Thronsaal Gottes sein können. Amen. Amen. Halleluja.